da kommen enorme Herausforderungen kommen auf Europa zu. China ist sehr gut darin, einen Anti-Westen zu organisieren mit militärisch-industrieller Zusammenarbeit. Wir haben das ungelöste Migrationsproblem. Wir haben riesige Handelsprobleme. Und innerhalb Europas ist Deutschland nochmal extrem exponiert. Stichwort Deutschland in der Stagnation, in der Dauerstagnation. Seit 2019 läuft bei uns nichts mehr. Das Problem ist, dass Deutschland in jeder Beziehung eine alternde Gesellschaft und Wirtschaft darstellt. Wir bräuchten von daher gesehen eine Erneuerung.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute mit einem unserer Lieblingsgäste zugeschalten aus dem italienischen Bergdorf. Ich freue mich sehr, war natürlich schon oft bei uns zu Gast, war Chefvolkswirt der Deutschen Bank, war davor beim Internationalen Währungsfonds und auch bei Goldman Sachs und ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Instituts. Ich freue mich sehr, dass er wieder zu Gast bei uns auf dem Kanal ist. Herzlich willkommen zurück, Thomas Meyer.
Ja, vielen Dank. Freut mich, wieder da zu sein.
Freue mich auch sehr, Sie da sehr entspannt zu sitzen zu sehen. Wir haben gerade so ein bisschen Vorgespräch. Sie sind ja jetzt mittlerweile überwiegend in Italien und haben da ein ruhiges Fleckchen gefunden. Ich finde, das passt richtig gut zu Ihnen, weil Sie ja doch einer sind, der sich gerne so ein bisschen in die Sachen auch reindenkt und sich auch ein bisschen Zeit nimmt, abseits des hektischen Alltagsgewusels, natürlich so ein bisschen die großen Fragen der Ökonomik und der Problemstellungen sich gerne auseinandersetzen, auch natürlich historische Kontexte, das ist ja auch Ihr Steckenpferd, Ihr Hobby. Und da würde mich natürlich mal ein bisschen interessieren, wo Sie jetzt schon eine Weile etwas weiter weg sitzen und viel denken können. Was treibt Sie denn eigentlich jetzt gerade so am meisten um?
Also man kann
beschäftigen
dieses,
Sie sich?
Ja, man kann es eigentlich auf dieses eine Wort reduzieren, das Olaf Scholz da 2022 in Umlauf gebracht hat, die Zeitenwende. Mhm. Also das rechne ich ihm hoch an. Ich hätte ihm noch höher angerechnet, wenn er da noch die Konsequenzen gezogen hätte und dann also
die Wende eingeleitet hätte.
Aber er hat's benannt. Und diese Zeitenwende, die beschäftigt mich schon länger, aber ich denke, der Kanzler hat es in seiner Rede wirklich auf den Punkt gebracht. Also ich würde es sogar breiter fassen. Er hat ja damals gemeint, die neue geopolitische Situation, wir sehen es ja, Geopolitik. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur der Ukraine-Krieg, das ist auch der Kampf Israels gegen seine Feinde, die das Land vernichten wollen. Das sind die Spannungen USA-China, in die wir natürlich auch reingezogen werden. Also Geopolitik ist ein ganz klarer Bereich, in dem man die Zeitenwende sieht. Aber die Zeitenwende in den Finanzmärkten und in der Realwirtschaft mit der Rückkehr der Inflation in der Pandemie, das war auch eine Zeitenwende. Ne? Viele Ökonomen dachten, die Inflation sei tot für immer. Und jetzt war sie wieder da. Und weil die Inflation für tot gehalten wurde für immer, dachte man, der Zins sei ja weg für immer. Ne? Die Leute spekulierten ja über negative Nominalzinsen als neuer Bestandteil unserer Lebenswelt, negative Nominalzinsen. Verrückt, ja, und jetzt ist der Zins wieder da. Also das heißt, wir haben wirklich eine Zeitenwende in der Geopolitik, in der Wirtschaft und in der Finanzwelt. Und die Frage ist natürlich, was macht man daraus? Wie geht es weiter? Insofern ist es für einen Ökonomen immer wahnsinnig spannend, wenn solche Dinge passieren. Für den Bürger Thomas Meyer ist das natürlich auch eine Herausforderung. Da kommt so viel auf uns zu. Und ich mache mir weniger Sorgen um mich selbst. Ich bin ja schon im etwas fortgeschrittenen Alter. Aber da ich Kinder und Enkel habe, mache ich mir natürlich Sorgen um die Zukunft meiner Nachkommen.
Fangen wir doch damit gerade mal an. Was kommt denn da auf uns zu, wenn wir denn nicht mal endlich eine Wende vollziehen hier in der westlichen Welt? Wenn wir mal mit Deutschland und Europa anfangen.
Wir können das ja mal mit der Geopolitik beginnen und von dort zur Wirtschaft gehen und dann ja. zu den Zinsen. Das würde ich mal den Bogen, so würde ich aus meiner Sicht spannen. Ich möchte Ihnen natürlich nicht das Gespräch
hier vorstrukturieren. Genauso in der Reihenfolge habe ich es mir aufgeschrieben.
Ja, denn ich glaube, von der Seite her findet man den Einstieg, was die wesentlichen Herausforderungen angeht, ganz gut. Geopolitik. Wir haben, ich möchte sagen, sowas wie einen Kalten Krieg 2.0. Ne? Mhm. Das ist nicht die Wiederholung des alten Gegensatzes West-Ost, USA-Sowjetunion und wir unter dem Schutzschirm der USA nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern das ist jetzt China, USA. China ist sehr gut darin, einen Anti-Westen zu organisieren, mit militärisch-industrieller Zusammenarbeit mit Ländern wie Nordkorea, Russland, Iran. Das ist schon gewaltig. Und dann versucht man in China natürlich auch den sogenannten globalen Süden, früher nannte man das die Blockfreien, mit einzubeziehen. Und diese sogenannten Blockfreien oder der globale Süden, die sind halt wie damals, war es ja auch schon so, sehr opportunistisch unterwegs. Na, also Indien geht halt dorthin, wo es Vorteile sieht. Ja, die helfen, europäischen und amerikanischen Sanktionen gegen Russland zu unterlaufen, kriegen von dort billiges Öl. Brasilien ähnlich, Südafrika ähnlich. Der globale Süden sucht also opportunistisch dort, wo er Vorteile hat, sich einzubringen. Und der Westen, da haben wir ein Problem. Ne? Der Westen steht jetzt vor sehr großen politischen Herausforderungen. Die USA werden ihren Fokus viel, viel stärker auf den Pazifik richten. Das ist ja schon ein Prozess, der im Gange ist. Joe Biden war der letzte Transatlantiker. Ältere Generation, der letzte Transatlantiker im Weißen Haus. Und das heißt, für Europa, da kommen enorme Herausforderungen auf Europa zu. Die Frage, kann Europa den Schulterschluss mit den USA weiterhalten? Trump, wer weiß, man kann es nicht sagen. Es ist völlig offen. Der kann sich dafür entschließen, dass Europe is a good buddy. Dann sind wir wieder okay. Ja, oder er kann sagen, nee, ihr müsst bezahlen, dann wird uns schützen. Also da ist Europa sehr unsicher aufgestellt. Und der Westen ist unsicher aufgestellt momentan. Und das bedeutet natürlich auch, dass die anderen dort ihre Vorteile erkennen. Ich glaube, Putin wird im Ukraine-Krieg nicht nachlassen. Die versuchen das auszunutzen. Die versuchen auch, Europa und die USA zu spalten. China, ganz klar. Ne? China macht Avancen gegenüber europäischen Ländern und versucht, Europa sozusagen aus der westlichen Allianz herauszuholen. Also Europa steht da unter enormen Spannungen. Wir haben die kriegerische Bedrohung durch Russland. Wir haben das ungelöste Migrationsproblem. Wir haben riesige Handelsprobleme. Und innerhalb Europas ist Deutschland nochmal extrem exponiert. Ja, ich sehe das in Italien. Da läuft immer ein bisschen was mit Tourismus und so weiter. Wenn Sie sich die BIP-Zahlen anschauen, sind die gar nicht so schlecht. Aber Deutschland wird da wirklich, wirklich momentan voll erwischt. Na, das deutsche Geschäftsmodell, sagte man ja mal so salopp, bestand darin, billiges Gas aus Russland zu importieren, damit die Industrie zu befeuern und gute Güter herzustellen, die danach China exportiert werden konnten. So, das russische Gas ist weg und der chinesische Absatzmarkt kränkelt, während gleichzeitig auch die Handelsbeschränkungen hochgehen. So, das ist schon mal eine neue Welt, in der wir uns jetzt befinden. Und die hat natürlich enorme Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung. Stichwort Deutschland in der Stagnation, in der Dauerstagnation. Seit 2019 läuft bei uns nichts mehr. Wir haben es nicht geschafft, uns auf diese neue Welt einzustellen. Das deutsche Geschäftsmodell ist sehr krank. Man könnte beinahe schon sagen, kaputt. Wir müssten uns neu erfinden. Europa müsste sich neu erfinden. Stichwort Verteidigungsgemeinschaft. Dringender notwendig denn je. Kommt aber ganz, ganz schwer voran. Und dann natürlich Finanzmarkt. Ja, die USA sind halt das Mekka für die Anleger. Das ist nicht so ganz ungefähr, denn die USA haben natürlich die Vorsprünge in den neuen technologischen Entwicklungen. Das fing mit dem Internet an. Eine amerikanische Erfindung, ja, auf die wir dann aufgesprungen sind. Das war die erste Raketenstufe der technischen Revolution, die wir gerade durchlaufen. Und künstliche Intelligenz ist die zweite Raketenstufe. Und da sind wieder die Amerikaner die Treiber. Und wir hecheln hinterher, falls wir das überhaupt noch schaffen. Also das war mal so in groben Zügen den Bogen gespannt.
Dann gehen wir mal so ein bisschen was durch. Fangen wir, drehen wir es mal ein bisschen auf Deutschland vielleicht am Anfang, weil da sind wir nun mal zu Hause oder kommen daher. Ich habe da so ein bisschen jetzt unseren Wirtschaftsminister vor Augen bei seiner Bundespressekonferenz, als er dann natürlich da mit Pappschachtel, Sie haben das auch gesehen, und Grafik in der Hand, wie, weiß ich nicht, 1990, verkündet hat, dass das dieses Jahr wieder mal eine kleine Rezession werden wird. Das kam jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Und dann kommen so Sätze wie, ja, Deutschland ist ja ein Land voller Stärken und Stärke. So war seine Einleitung. Und dann kam dann, ja, aber leider nur halt jetzt gerade wieder nicht. Also das ist so ein bisschen wie, eigentlich haben wir 5000 PS, aber kriegen nur 45 PS auf die Straße, wie so ein alter Fiat 500. Ne? Warum kriegen wir diese PS nicht auf die Straße?
Ich glaube, dass die PS-Zahl schwindet. Ich merke es ja selbst, mit zunehmendem Alter verliert man dann Kraft. Ich habe einen ziemlichen Garten zu bearbeiten hier in meinem Berggrundstück und ich merke, ich tue mir jetzt schwerer, als ich das vor 20 Jahren gemacht habe, als ich da anfing. Das Problem ist, dass Deutschland in jeder Beziehung eine alternde Gesellschaft und Wirtschaft darstellt. Wir bräuchten von daher gesehen eine Erneuerung. Ich meine, ich lasse mal die demografische Seite, die können wir gleich nochmal ansprechen. Die können wir nur schwer drehen. Aber man kann sich ja auch im Alter nochmal neu erfinden. Man kann ja auch im Alter nochmal neue Dinge tun und man kann ja geistig zumindest fit bleiben. Aber Deutschland hat es da sehr, sehr schwer, diesen Prozess des Abstiegs, den wir gerade erleben, und es ist keine konjunkturelle Delle, also da liegt der Habeck völlig falsch, wenn er das meint, diesen Prozess des Abstiegs zu drehen. Wie wurde der eingeleitet? Es fängt ja oft an damit, dass man sich einfach zu wohl und zu satt fühlt. Da sagt man, man kann es doch auch mal ein bisschen langsamer angehen lassen. Ich muss doch jetzt nicht rackern die ganze Zeit. Ich gönn mir jetzt auch mal was. Und dann hat sich Deutschland, nachdem wir schon mal einen Schock hatten, das war der kranke Mann Europas Schock, ja, das britische Magazin Economist, der hat uns das vor 20 Jahren zum kranken Mann Europas gestempelt. Und da kam das hoch, dass man was tun muss. Das waren die Schröderschen Reformen. Davor war es auch schon mal in den 70er Jahren. Ja, da gab es dann 1982 das Lambsdorff-Papier. Der damalige Wirtschaftsminister Lambsdorff diagnostizierte Deutschland Sklerosis. Da war doch mein erster Chef, Herbert Giersch, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. Kann mich noch erinnern, als er mich da beim Einstellungsgespräch kurz nach dem Volkswirtsdiplom, da dachte ich, aua, wow, 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 jetzt kommt die zweite Diplomarbeit, die Diplomprüfung, die war härter als die bei der Uni. Naja, Herbert Gier sprach da von der Eurosklerose und hatte natürlich auch Deutschland sehr stark im Kopf. Und da tat man was. So, und jetzt haben wir aber wieder eine Zeit, in der wir das Land heruntergewirtschaftet haben, weil wir uns einfach ausgeruht haben. Die Merkel-Regierungen, die haben zwar die Schuldenbremse eingehalten, da war also der Finanzminister Wolfgang Schäuble war da ein starker Bewacher der Schuldenbremse, aber wir haben sozusagen den Ausbau des Wohlfahrtsstaats, der unter den Merkel-Regierungen ja enorm an Schwung kriegte, dadurch finanziert, dass wir die Investitionen vernachlässigt haben und unsere Verteidigungsfähigkeit ruiniert haben. Die andere mögen Schulden aufgebaut haben. Wir haben das nicht gemacht. Das ist ja schon mal gut. Aber wir haben uns trotzdem dem süßen Gift des Wohllebens hingegeben mit immer mehr Wohlfahrtsstaat und haben das halt finanziert durch Abbau der Verteidigung und groteske Vernachlässigung der Infrastruktur. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da gibt's ja die 100.000 Geschichten über Brücken und Bahn. Da haben wir das Land heruntergewirtschaftet. Und jetzt kommen wir an mit einem verschlissenen Kapitalstock, der dringend der Erneuerung bedürfte, haben einen stark wachsenden Sektor im öffentlichen Bereich, immer mehr Bürokraten, die immer feinere Regulierungen verwalten, erfinden und verwalten. Das schöpft überhaupt keine Wertschöpfung. Das vernichtet Wertschöpfung. Das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich eine wirklich große Anstrengung, das Ruder herumzuwerfen. Dazu müsste, wenn ich die Bürokratie mal die Regulierungen abbaue, Deregulierung, ja, das wäre sozusagen die Nummer eins Sache, Deregulierung. Einfachere, weniger Regulierungen brauchen weniger Bürokraten. Es gibt so viele Leute in Bauämtern, die könnten doch auf die andere Seite wechseln und bauen. Es gibt so viel, wir haben einen Wohnungsmangel, aber die sitzen dort, ne, und prüfen Bauanträge bis zum Abwinken. Also man müsste da deregulieren. Man müsste die Energiewende neu denken. Das ist auch eine Riesenhypothek, die wir uns da eingesammelt haben. Deutschland braucht Energie. Das haben wir gesehen in den zwei Ölschocks in den 70er Jahren. Da sind wir ziemlich in die Knie gegangen. Ne? Wir brauchen Energie. Wir haben schon immer Energie gebraucht. Deshalb hat ja Deutschland seine Industrialisierung auch im Ruhrgebiet begonnen, weil da gab es die Kohle. Also wir sind immer ein sehr intensives, energieintensives Land und wir sind jetzt getroffen von der Wette, die nicht aufgegangen ist, dass russisches Gas immer kommt. Bei den Kommunisten sagt man, die liefern immer, egal was. Na, Putin liefert halt nicht immer, oder wir können es. So, das haben wir, und dann haben wir uns in eine Energiepolitik hinein manövriert, die berühmterweise vom Wall Street Journal mal als die dümmste der Welt bezeichnet wurde. Das heißt, wir haben sämtliche Grundlastversorger, die drehen wir ab. Die AKWs haben wir schon stillgelegt. Die Kohle soll kommen. Und glauben, wir könnten uns mit Erneuerbaren alleine durcharbeiten. Und das mit einer Industrie, die auf Grundlast angewiesen ist. Wir bräuchten eine Energiewende, eine Wende der Energiewende. Schauen Sie, ich lese da, dass Microsoft kauft jetzt ein stillgelegtes Kernkraftwerk in den USA, um es neu auszustatten. Weil die sagen, sie brauchen für ihr Data Center, für künstliche Energie, sie brauchen sehr viel Strom und er muss belastbar sein. Den kann ich nicht abregeln, wenn mal der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Also wir kegeln uns da ins Aus. So, Herr Habeck sagt, es ist eine Konjunkturdelle. Nein, es ist eine Strukturkrise. Ich kann mich noch erinnern an den Spruch des früheren EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, der berühmterweise sagte, wir Politiker wissen schon, was wir tun sollten, aber wir wissen nicht, wie wir danach wiedergewählt werden könnten. Momentan habe ich das Gefühl, die Berliner Blase weiß nicht mal, was sie tun soll. Geschweige denn, wie sie dann wiedergewählt werden könnten, wenn sie das Notwendige getan hätten.
Ich glaube, das ist ja auch so das Kernproblem der Stimmung im Lande, dass nicht nur Sie den Eindruck haben, sondern sehr viele, dass es eben nicht so ist, wie das früher immer war, dass Politiker halt nicht die Wahrheit sagen können oder umsetzen können, weil sie eben wiedergewählt werden wollen. Und da hat man eben den Eindruck, das wollen die alles nicht. Ich las dann auch ein, zwei Tage nach dieser Konjunktur-Pressekonferenz von Habeck, wie er sich selber auf die Schulter geklopft hat. Ich weiß nicht, ob Sie haben es bestimmt auch gelesen, dass er ja eigentlich so viel auf den Weg gebracht hat, um das Land wieder in Fahrt zu bringen, wie kein Wirtschaftsminister vor ihm.
Fahrt nach unten.
Ja, genau. Er hat nicht gesagt, in welche Richtung.
Er hat schon sozusagen alle noch verbleibenden Bremsen gelöst, damit wir weiter nach unten schießen können. Also ich meine, gut, ja, das ist jetzt auch schon abgedroschen, Abschaltung der Atomkraftwerke. Was für ein Wahnsinn. Ne? Die Verweigerung der Diskussion, da wieder neu einzusteigen. Überall auf der Welt werden neue AKWs gebaut. Wenn wir tatsächlich die CO2-Ausstöße reduzieren müssen, brauchen wir AKWs. Man kommt daran nicht nicht vorbei, aber diese Einsichtsfähigkeit fehlt. Ne? Wenn Herr Habeck, aber auch der Kanzler und jetzt die SPD mit ihrem neuen Programm, das sie im Wahlkampf vertreten möchte, wenn die glauben, sie könnten zentralplanerisch die Wirtschaft gestalten, aus ihrer Berliner Blase heraus, mit Leuten, die noch nie in der Wirtschaft gearbeitet haben, die überhaupt nicht wissen, wie Wirtschaft funktioniert, wie Finanzmärkte funktioniert, ja, die noch nicht mal fachlich vorgebildet sind. Herr Habeck ist Philosoph, promovierter Philosoph, ja, wunderbar, Hut ab, ist ja auch wichtig. Aber wenn ich damit Wirtschaft planen will, als gelernter Philosoph, da habe ich ein Riesenproblem. Ein gelernter Wirtschaftswissenschaftler kann nicht die Wirtschaft planen. So, das wissen wir inzwischen. Ja, das wissen wir. Es ist immer noch eine Illusion der Wirtschaftszentralplan in den Zentralbanken. Sie meinten, sie könnten es, aber Stichwort Inflation, sie können es auch nicht. Nein, man muss den Menschen Freiraum geben, ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Und dazu braucht es Ordnungspolitik und nicht Wirtschaftslenkung. Also wir sind da leider in verantwortlichen Bereichen auf einem völlig falschen Dampfer. Es fehlt die Einsichtsfähigkeit. Ich sehe jetzt ein bisschen Hoffnung in dem, was als aus SPD-Kreisen verunglimpfend die Merkel-CDU genannt wird. Ich sehe da Hoffnung. Ich schätze den Generalsekretär Linnemann sehr hoch ein. Und es freut mich, dass Friedrich Merz als Parteivorsitzender ihm den Raum gegeben hat, in diesem Grundsatzprogramm, das die CDU jetzt hat, auch ein paar vernünftige Dinge reinzunehmen. Ich denke, dass das wahrscheinlich Deutschlands letzte Chance sein wird, jetzt nochmal eine Wende hinzukriegen, eine Zeitenwende, die das auch tatsächlich den Namen verdient, wie wir es vorher gemacht haben unter Graf Lambsdorff, später dann unter Schröder-Fischer, Rot-Grün, ging auch.
Ging auch, ja. Ja, da herrscht ja auch ein gewisser Pragmatismus und natürlich auch die Opferbereitschaft zu sagen, in Gottes Namen, das muss jetzt sein, wir ziehen es durch. Und wenn daran halt meine politische Karriere hängt, dann ist das halt so, ne? Das ist ja etwas,
was... Ja, es braucht selbstbewusste Politiker und lernfähige Politiker. Ich hatte ja die Möglichkeit damals, als Rot-Grün sich mit der Agenda 2010 beschäftigte, so ein bisschen da auch mit den Akteuren sprechen zu können. Ich habe ein paar Mal mit Joschka Fischer gesprochen. Und ich war von ihm beeindruckt, wie pragmatisch, offen und lernfähig er an das ranging. Und die Leute, die dort im Kanzleramt saßen, ich dachte, oh Gott, oh je, oh je, ich glaube, ich traue meinen Augen nicht. Die warfen alles mal nach oben, sagten so, wir müssen die Dinge ändern, jetzt probieren wir mal. Da wurde hinterher sehr viel gelästert, zum Beispiel über Ich-AG. Aber das war einfach mal ein Versuch, was zu machen. Gut, ja, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie es sollte, aber Hartz IV hat was gebracht. Ja. Also da wurde auch sehr viel experimentiert. Man muss sich auch trauen, Fehler zu machen. Nur dann, wenn man sich das traut, kann man was Neues tun. Wenn man sagt, ich darf um Gottes Willen keine Fehler machen, dann verharrt man total in der Lähmung, dann ist man völlig gelähmt. Was wir bräuchten, wäre ein bisschen Pioniergeist auch wieder unter den Politikern, nicht diese geschniegelten, glatten Leute oder wie Herr Habeck, der glaubt, Industriepolitik sei die Zukunft. Das heißt also eine vom Staat gesteuerte Manipulation der Industrie. Das funktioniert nicht, das hat man schon so oft probiert. Ich muss sagen, Herr Habeck, lesen Sie auch mal ein bisschen Wirtschaftsgeschichte. Sie sind ja belesen. Lesen Sie mal, was da schon alles schief geht. Französische Planifikation der Nachkriegszeit. Und dann natürlich, gar nicht zu reden über die Zentralplanung in der Sowjetunion und DDR. Und jetzt wieder China. China, Xi Jinping glaubt auch, man könnte das zentralplanerisch gestalten. Seit Xi Jinping aufgestiegen ist, seit er die Zügel immer straffer in die Hand nimmt, die Unternehmer gängelt, diejenigen, die ausscheren, verschwinden lässt, krankt China. China krankt nicht, jetzt sagen wir mal, an einer Immobilienblase oder an dem oder jenem. Es ist tatsächlich das Management. die Managementphilosophie, das Geschäftsmodell, das Xi Jinping eingeführt hat, und das vorangegangene Geschäftsmodell, das ja Deng Xiaoping stark vorangetrieben hat. Der war auch kein lupenreiner Demokrat, denke ich mal an Tiananmen Square, aber immerhin, das hat er abgefragt. Und er geht wieder auf Zentralverwaltungswirtschaft, und das macht China langfristig wirtschaftlich zum großen Problem. Für alle, für die Welt. Ne? Das China Maos, Mao hat ja China schon mal ruiniert. Mit gigantischen Hungersnöten, mit wahnsinniger Repression in der Kulturrevolution. Er hat das China praktisch auf die Knie gebracht. Aber damals war ja China global keine Nummer. Das war ja einfach ein Armenhaus mit vielen Leuten, aber ein Armenhaus. Das Einzige, was die hatten, war ihre Atombombe. Damit konnten sie drohen. Jetzt ist China die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, dank der Reformen von Deng Xiaoping und seinen Gefolgsleuten. Wenn China jetzt aus der Spur geht, betrifft es die Welt so viel mehr als damals die Kapriolen von Mao Zedong.
Und man muss natürlich auch sagen bei Mao, und das ist ja auch immer wieder interessant, bei den Intellektuellen der 70er Jahre in Europa war er ein großer Held.
Wahnsinn, ja, ich kann mir auch noch, ja klar, also in meinem Kinderzimmer, da hingen auch diese Plakate von Che Guevara und Mao-Bibel rannte man mit rum. Das war natürlich eine wahnsinnige Illusion, der man sich da hingegeben hat. Mao war kein Kommunist. Mao verstand nichts von Marxismus. Es gibt ja den berühmten Ausspruch von Josef Stalin, Mao ist wie ein Radieschen, außen rot und innen weiß. Innen war gar nichts. Ich glaube, dass Mao Zedong hat einfach noch einmal angeknüpft an die chinesische Tradition der Gottkaiser. Ja, die Gottkaiser waren sozusagen zwischen Himmel und Erde. Was die wollten, was die dachten, war Gesetz. Und das hat er gnadenlos durchgezogen und eine gigantische Katastrophe über das Land gebracht. Nur der große Sprung nach vorn, 30 Millionen Hungertote. Es ist entsetzlich. Da wollten die mal Schädlinge bekämpfen. Angeblich waren es die Spatzen, die schuld waren. Dann hat das ganze Land hat auf mit Töpfen geklappert. Stundenlang, tagelang, bis die Vögel tot vom Himmel gefallen sind, weil sie sich nirgendwo hinsetzen konnten. Dann lief das Ökosystem aus dem Ruder. Ne? Schädlinge vernichteten die Ernten. Also was da alles mit Zentralplanerei eines Gottkaisers angestellt wurde, ist furchterregend. Das hat man damals in meiner Kindheit und Jugend so nicht wahrgenommen.
Und doch muss man sich ja immer wieder auch fragen, warum sowohl natürlich die Politik hierzulande als auch natürlich sehr viele Wähler, weil sonst wären wir nicht da, wo wir sind, immer noch glauben, dass das der richtige Weg ist.
Da spielt natürlich der erreichte Wohlstand, das Sättigungsgefühl, das kurzzeitige Gedächtnis, das man so gerne hat, das spielt eine große Rolle und die Alterung der Bevölkerung. Also ich bin ja groß geworden im Wirtschaftswunder. Mein Vater gehörte der Kriegsgeneration an. Die kamen aus dem Krieg zurück und alles war kaputt. Da hat sich keiner gefragt nach posttraumatischen Belastungsstörungen oder irgendwas. Da hat es geheißen, also ein Ärmel hoch und ran. Du warst sowieso in einer verbrecherischen Unternehmung beteiligt, was es ja wohl auch war. Du musst jetzt ran. Und dann hat man halt aufgebaut und hat sich auch an dem Erfolg, den man dann hatte, Wirtschaftswunder Ludwig Erhard, das hat wieder Selbstbewusstsein zurückgegeben. Dann kamen die schon erwähnten Rücksätze, die hat man immer wieder überwunden. Und jetzt haben wir eine Situation, in der wir so viele alte Menschen haben, wie eigentlich bisher in unserer Geschichte noch nie. Und das führt sowieso ein bisschen, sagen wir mal, zur Inertia, zur Behäbigkeit. Ja, danke, ja. Das ist das richtige Wort, zur Behäbigkeit. Und dann kommen die Jungen dazu, die im Wohlstand groß geworden sind. Ich sage das jetzt als Vater und Großvater. Wenn meine Enkel das hören, aber die sind noch zu jung, um das zu verstehen, würden sie wahrscheinlich ärgern. Aber ich will mal sagen, die sind auch ein bisschen verhätschelt worden. Da hat man einfach ein bisschen die Härte des Lebens hat man ihnen einfach erspart, aus guten Gründen. Hat man will sie halt beschützen hier und da. Und das führt halt auch dazu, dass die Jungen in leider viel zu großer Zahl halt auch eher Sicherheit suchen, als tatsächlich auch mal was zu wagen. Ja, es gibt eine tolle Unternehmerszene bei uns, aber es gibt viel zu wenige. Viele, wenn man die Jungen dann so hört, ziehen das dann vor, in den öffentlichen Dienst reinzugehen. Da hat man dann eine schöne Pension, die ist sehr wohl ausgestattet, obwohl ich glaube nicht, dass wir die noch bezahlen können. Also das ist so ein bisschen das Problem. Wir lassen uns gehen im Wohlstand und wir haben dieses große Handicap der Alterung. Aber als alter Mann würde ich trotzdem den Leuten zurufen, lasst euch vom Alter halt nicht niederkriegen. Man kann auch im Alter nochmal sich neu erfinden und neue Dinge tun. Man darf das nicht einfach hinnehmen. Und das ist eigentlich das, was Deutschland brauchte. Einen neuen Aufbruch, einen neuen Gründergeist.
Ist es nicht am Ende, wie man das historisch immer, ich habe da mein Gespräch noch mit Harold James beispielsweise, dem Historiker in Princeton im Ohr, auch mit seinem letzten Buch, der natürlich sagt, am Ende des Tages muss es immer erstmal sehr viel schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Ist ja, glaube ich, eine Anlehnung an Keynes. Ist es einfach so, dass es uns eigentlich immer noch zu gut geht, also zumindest in der gefühlten Wahrnehmung ist das ja auch so. Und und deswegen natürlich auch der Druck nicht groß genug wird, damit irgendeiner hier eine Zeitenwende einleitet und daraus eine Massenbewegung wird.
Das ist eine gefährliche Situation. Sie haben da völlig recht. Man sagt immer, es braucht Druck, damit was passiert. Das Problem ist aber, wenn man den Druck so weit aufwachsen lässt, dass er einen erdrückt, kann man nicht mehr reagieren. Und ich fürchte, dass wir immer näher dieser Situation kommen, wo wir sagen müssen, jetzt ist der Druck so groß, dass wir ihn erkennen, aber inzwischen sind unsere Kapazitäten, jetzt was Neues zu tun, nicht mehr da. Es gibt ja diese schöne Theorie von Manco Olson, der ja auch über Aufstieg und Fall von Nationen geforscht hat. Und jetzt, ich habe mich sehr gefreut, dass Darren Acemoglu und seine Mitstreiter, die sich auch damit beschäftigen, was macht Länder groß, was bringt sie nieder, dass die jetzt den Nobelpreis gekriegt haben. Ich meine, Nobelpreise wurden schon an Leute vergeben, wo ich sagen müsste, das war eine komplette Fehlvergabe. Aber bei denen denke ich, dass es wirklich gut war. Die stehen in der Tradition auch von Olson. Was macht Länder stark? Was schwächt sie und was kann man tun, damit es wieder nach vorne geht? Und auf der Tradition von Olson kommend, Olson hat ja gesagt, die Gesellschaft verharzt. Wenn die Dinge stabil bleiben, dann bilden sich starke Interessengruppen heraus, die ihre Spezialinteressen verfolgen und das sehr effektiv tun. Logic of Collective Action von Olson. Also spezielle Interessen lassen sich viel besser organisieren als das Gemeininteresse. Wir sehen das bei uns. Die Wucherung dieser NGOs, ja, die sich auch noch vom Staat bezahlen lassen. NGOs hat ja auch schon so einen Orwellschen Klang. Das sind ja gar keine Non-Governmental Organizations, sondern die werden ja hauptsächlich vom Staat alimentiert, weil sie es geschafft haben, die Politiker zu zwingen, ihnen Geld zu bezahlen. Die besetzen jetzt spezielle Interessen und lähmen dann die Gesellschaft. Und bei Olsons Buch, also The Rise and Fall of Nations, das in den 80er Jahren schon rauskam, ich konnte damals eine Vorabkopie bekommen, als ich noch bei Giersch arbeitete, denn der war mit Olson sehr eng und dann stellte der Olson sein Buch vor. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Der argumentierte, dass Deutschland und Japan in der Nachkriegszeit deshalb so erfolgreich waren, weil der Krieg die Strukturen, damit meine ich jetzt nicht die Bauten, sondern die Gesellschaftsstrukturen zunächst mal revolutioniert hatte. Ne? Die Nazis, die alten Kaiserlichen in Japan waren zumindest mal aus den wesentlichen Schalthebeln entfernt. Natürlich gab es die weiter, aber sie waren nicht mehr ausschlaggebend. Und da konnte sich Neues gestalten. Und dann, wir hatten damals auch diese Debatte mit Olson. Die Frage war ja, braucht es denn dann Kriege, damit wir wieder neu anfangen können? Seine Antwort war dann, das Beste ist, diese Strukturen dadurch immer wieder heraus zu fordern, dadurch, dass wir internationalen Wettbewerb zulassen. Wenn wir aufmachen, wenn wir Wettbewerb zulassen, dann ist immer sozusagen eine Bedrohung da und es wird immer darauf reagiert. Also viel, viel besser wie Kriege. Jetzt haben wir wieder eine Situation, in der die Dinge strukturiert sind, festgefahren sind, festgezurrt. Und natürlich brauchen wir, und jetzt kommt Acemoglu und Co. rein, wir brauchen starke Institutionen. Ne? Wir brauchen den Rechtsstaat. Wir brauchen die Ordnung, staatliche Ordnung, die die Freiheit des Einzelnen nur dort begrenzt, wo sie die Freiheit des anderen stört. Das brauchen wir. Und dann brauchen wir Wettbewerb. Also da kann man, wenn man sich das jetzt die Linie zieht von, ist gerade so mal aus dem Handgelenk gemacht hat, von Olsen zu Acemoglu, Simon und der andere habe ich gerade entfallen, also diese drei, da haben wir, glaube ich, Robertson, dankeschön. Genau. Da haben wir jetzt eigentlich eine, wie sagt man so schön, eine Blaupause, ja, in der wir folgen können und wo wir erkennen können, was wir tun sollten, um dann tatsächlich diese Verharzung, in der wir momentan verharren, zu lösen. Das braucht aber Aufbruchsgeist.
Ja. Sie haben vorhin gesagt, das ist womöglich die letzte Chance. Brauchen wir Neuwahlen in der Hoffnung, dass wir das früher anschieben können?
Also ich denke ja. Ich meine, wenn wir jetzt so weiter wursteln wie bisher, ist ein weiteres Jahr verschenkt. Jedes verschenkte Jahr kostet enorm. Also man sollte solches Siechtum so früh beenden, wie es irgend geht.
Jetzt sind wir natürlich keine Weltuntergangsmenschen, weder Sie noch ich. Aber ich muss natürlich auf die letzte Chance schon zurückkommen. Warum ist es die letzte Chance und wo endet das denn, wenn wir sie nicht nutzen?
Ich denke, es ist halt insofern die letzte Chance, weil, wie gesagt, dieser Alterungsprozess, der schreitet halt voran. Die Babyboomer-Generation, ich bin ja sozusagen in der ersten Welle da drin oder in der Vorwelle. Die Babyboomer-Generation geht jetzt in Rente. Und die werden ja jetzt bald die Mehrheit der Wähler stellen. Jetzt muss was passieren. Wir müssen jetzt aufrütteln. Diese Generation muss auch erkennen, dass sie Verpflichtungen hat gegenüber den Nachfolgegenerationen, dass sie sich nicht einfach jetzt im bequemen Rentnertum, vor allem mit Beamtenpensionen, zurücklehnen kann und die Dinge laufen lassen. Deshalb denke ich schon, dass das jetzt wirklich dringend nötig ist und jetzt passieren sollte. Jedes weitere Jahr ist sozusagen verschenkt. Und da kommt es halt tatsächlich, wie wir ja schon besprochen haben, darauf an, dass sich Europa in dieser geopolitischen veränderten Weltlage im engen Schulterschluss mit den USA positioniert. Und da muss man halt schauen, dass man auch mit einem Donald Trump im Weißen Haus zurechtkommt. Dann muss man halt auch mit ihm reden. Da muss man halt auch darauf eingehen. Wir müssten für die USA zum unverzichtbaren Partner werden. Für einen Geschäftsmann wie den Trump, einen windigen Geschäftsmann nenne ich den gerne, einen windigen Geschäftsmann wie den Trump, auch der erkennt es, wenn er einen guten Geschäftspartner sieht. Und das müssen wir werden. Da müssen wir unsere Verteidigungsfähigkeit erhöhen, damit müssen wir unsere Wirtschaft neu aufstellen. Und zwar in puncto Liberalisierung und Wettbewerb müssen wir tun. Wir brauchen eine Erneuerung der Energiepolitik, vor allem in Deutschland. Wir hängen da besonders hinterher. Und dann müssen wir schauen, dass wir anknüpfen können an die zweite Raketenstufe der technischen Revolution. Sie haben es gesagt, es ist ja nicht alles schwarz in der Welt. Es gibt ja enorme, interessante Entwicklungen in der Welt. Die künstliche Intelligenz ist gigantisch. Das ist ja auch eine enorme Perspektive. Das muss man ja einfach nicht mal auf der Zunge zergehen lassen. Man ist ja immer auch, läuft Gefahr, dass man bei solchen Dingen zu euphorisch wird. Ich habe das ja auch schon selbst erlebt und auch das in der Wirtschaftsgeschichte oft gesehen. Aber ich muss trotzdem sagen, ich glaube, die Internetrevolution ist so umfassend, wie es die industrielle Revolution war. Und die künstliche Intelligenz ist einfach eine weitere Stufe. Und da müssen wir einfach viel mehr tun, damit wir da auch mit den USA mithalten können.
Es ist aber natürlich trotzdem die Frage, ehrlicherweise, also weiß ich nicht, ob Merz Kanzler kann, das wissen wir alle nicht, oder ob das in diesem ganzen System so der Halsbringer wird. Denn auch da sitzen ja insgesamt nach wie vor sehr viele Berufspolitiker rum. Das gilt leider auch für die Union und auch für die FDP, die auch ihre Pfründe nur sichern wollen am Ende des Tages.
Ja, das ist eines der großen Probleme. Die Ökonomen würden sagen, ein schier unlösbares Principal-Agent-Problem. Da ist der Prinzipal der Wähler und da ist der Agent der Politiker und der verfolgt seine eigenen Ziele und maximiert seine Pensionen und seine Dienstwagen und freut sich an all diesen Privilegien, die er genießt und will sie ja nie wieder hergeben. Ich kann mir das auch vorstellen. Ist ja toll, wenn man da immer diese Fahrer zur Verfügung hat, wenn man da nicht bei Ryanair in der Holzklasse sitzt, sondern mit dem Luxusflieger der Bundeswehr in der Gegend rumfliegt. Oder wenn das mal nicht klappt, dann erste Klasse Linie. Ist gar nicht so schlecht. Also das ist ein echtes Problem. Ja, und da hat sich leider eine Politikerklasse herausgebildet, die im Wesentlichen Karrierepolitiker sind. Ne? Man sagt es so schön, Kreissaal, Hörsaal, Wahlsaal, Plenarsaal, richtig. Genau. Und da gibt es leider zu viele Leute, die eine Schmalspurkarriere hingelegt haben. Und es ist verdammt schwer für die Außenstehenden in dieses Ding reinzukommen. Da hilft bei uns vielleicht auch nicht oder es steht dem entgegen, dass das anders als, sagen wir mal, in den USA, wo dann der Präsident auch Fachleute ins Kabinett holen kann, dass das bei uns sehr, sehr begrenzt ist. Also die Experimente, die da mal gemacht wurden mit Nichtpolitikern in die Ministerien, die gingen immer schief. Das ist ein Riesenhandicap, deshalb müssen die Politiker an sich selbst arbeiten.
Das ist ja auch was wir oft schon mit Heiner Flassbeck immer wieder diskutiert haben, weil er auch immer sagt, also gerade im Bereich Wirtschaft und Finanz, in den Ressorts, dass natürlich also nicht nur der Minister nicht vom Fach ist, sondern eben meistens Jurist oder was man eben sonst so ist als Berufspolitiker. Und auch auf der Ebene der Staatssekretäre, die zumindest die man selber aussuchen kann, meistens eben auch kein Volkswirt ist. Da sitzt kein Thomas Mayer oder auch kein Heiner Flassbeck, ist schon ziemlich lange her. Das war wahrscheinlich einer der letzten, dass wir diese Expertise eben auch nicht zulassen im eigenen Haus. Anders als das die Amerikaner machen, wo ein viel regerer natürlich Austausch ist zwischen Politik und Wirtschaft.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob die Politisierung der Beamtenschaft ein guter Weg ist. Ich meine, ich schätze Herrn Flassbeck als Person, bin ihm aber inhaltlich gegnerschaftlich verbunden. Und ich kann mich noch erinnern, als er Staatssekretär wurde bei Lafontaine, da hatten wir auch so Debattierrunden und ich war da auf der Gegenseite. Also ich bin da nicht
aber,
so...
Also ganz kurz, ich muss einmal reingrätschen ausnahmsweise, ja, aber Wahnsinn. Und das ist das Entscheidende, damals gab es Debattierrunden und das ist, glaube ich, etwas, stimmt. Das muss man ihm zugute halten, weil das ist auch das, was er eigentlich nonstop vorträgt und anregt und damit auch gerne provoziert, um das mal herbeizuführen. Diese Debattenrunden gibt es nicht mehr. In dem Sinne.
Ja, da haben Sie schon recht. Also wie gesagt, ich habe mich an Herrn Flassbeck immer gerieben, aber als Person schätze ich ihn schon, denn er ist ja schon eigentlich ein Unikat. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es eigentlich meines Erachtens besser wäre, wenn sich die Beamtenschaft im eher preußischen Stil wieder mehr als dem Staat verpflichtet fühlen würde und nicht ihrem politischen Chef verpflichtet. Das wäre wünschenswert. Ich habe das, der von mir sehr geschätzte Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe hat es mal in einem Gespräch mit mir beklagt. Er meinte, früher war es so, dass die Beamten nicht dem Dienst direkten Vorgesetzten sich verpflichtet fühlen, sondern dem Staat überhaupt. Ja. Und wenn ich mich als Beamter an dem Staat verpflichtet fühle und nicht notwendigerweise immer das gerade gängige politische Modell des Dienstherren umsetze, dann lasse ich auch Debatte zu. Dann möchte ich ja das Gemeinwohl, habe ich dann im Auge. Die beste Lösung, dann lasse ich Debatte zu. Es gibt ja diese britische Serie, der Yes Minister, das war der Staatssekretär Humphrey, der da das gefiltert hat, was da an politischen Ideen von von der politischen Seite her kommt. Also mir wäre es eigentlich lieber, wenn wir wieder eine Verwaltung hätte, die deutlich reduziert ist, die sich auf das Wesentliche konzentriert und Debatten organisiert, aber nicht selbst die Position betreibt und durchsetzen will. Das ist ein großes Problem. Es gibt viel zu viele, meines Erachtens, ideologisch motivierte Personen an den Schaltzentralen. Denken Sie an Herrn Greicher mit seinem Heizungsgesetz. Was für ein Flop das war.
Mhm. Ein absoluter Irrsinn. Wir haben uns da alle schon ganz schön drauf abgerieben. Wobei, und jetzt kommt quasi, aber Sie sitzen ja immerhin, deswegen ist es jetzt gleich für Sie kein gefährlicher, gesundheitsgefährlicher Schock. Selbst ein Heiner Flassbeck hat in seinem neuesten Buch, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen und gelesen haben, das neulich erschienen ist, den Schlagsatz geschrieben, Schumpeter ist wichtiger als Keynes.
Wow. Glückwunsch.
Ich sag ja, Sie sitzen zum Glück.
Ich sehe das, inzwischen habe ich schon Berührungspunkte damit, Herrn Flassbeck. Was mir bei Schumpeter so gefällt, der hatte mal so ein Bild aufgemalt, wie das ist, wenn eine Gesellschaft offen ist, wenn eine Gesellschaft Unternehmertum zulässt. Und er hat gesagt, dass die ähnelt einer Gaststätte, wo Besucher kommen und gehen. Ja, also da kommen welche rein, die sind jetzt gerade drin, die machen was, aber die müssen auch wieder rausgehen und Platz machen für andere. Wenn sie diese Gaststätte abschließen und die anderen nicht mehr reinlassen, Schlüssel zu, ne, dann verfestigt sich das Personal, das wird mit der Zeit eigentlich immer begrenzter, beschränkter, der Horizont geht klein und außen stehen die an der Türe und sagen, ich will rein. Ne. Also, Glückwunsch, Herr Flassbeck.
Ich werde es immer ausrichten, wenn ich das nächste Mal mit ihm spreche. Oder wir organisieren mal zusammen was. Das wäre ja eigentlich auch mal schön.
Ja, über Schumpeter und Keynes. Das wäre ja schön.
Genau. Das wär doch mal eine, glaube ich, schöne Debatte, die wir mal hierzu führen könnten. Aber das müssten wir, glaube ich, persönlich machen. Das macht online keinen Sinn. Aber ich habe das neulich gesehen. Sie haben natürlich auch, deswegen brachte ich das mit Schumpeter, auch nochmal einen größeren Artikel dazu gemacht, wenn wir nochmal auf Deutschland zurückkommen, wo wir ja, also es geht ja um die schöpferische Zerstörung. Und in Deutschland machen wir es so ein bisschen das Gegenteil. Also wir zerstören ohne zu schöpfen.
Zerstörung ohne Schöpfung. Ja, das ist das, was ich meine, wenn wir bürokratisch die Dinge abregulieren. Und das ist das, was wir momentan beinahe perfektioniert haben. Wir zerstören Strukturen, aber wir lassen nichts Neues wachsen. Auf der Energiepolitik, ne, wir zerstören die AKWs. Jetzt schalten wir die Kohle ab. Und was kommt, ist unzuverlässig. Ich bin ja kein Gegner der Erneuerbaren. Ich finde es ja toll, wenn die Sonne uns umsonst Energie liefert und der Wind.
Absolut, ja.
Aber das muss eingebettet sein. Wir zerstören Technologieoffenheit, indem man auf der europäischen Ebene der Europäischen Union Verbrennermotoren verbietet, statt dass man sagt, bepreisen wir doch das CO2. Wir haben, und das ist vielleicht auch ein Punkt, auf den man kurz erwähnen sollte. Ich will das nicht, das Gespräch, das ist total ausufert. Aber wir haben leider eine sehr unerquickliche Vermengung von europäischem Recht und Direktiven und nationalem Recht. Da blickt schon kaum mehr durch und es ist kaum mehr zu entwirren. Sie haben, was die Europäische Union angeht, diesen sogenannten Sperrklinkeneffekt. Also sie machen mal was mit Riesenanstrengungen, womöglich, wenn es große Dinge sind, brauchen sie noch Referenten, dann ist das Ding in der Welt und es kann nicht mehr geändert werden. Und daraus folgt dann eben Zerstörung ohne Schöpfung, weil sie die Dinge nicht mehr ändern können. Weil das so festgefahren ist, momentan arbeiten sich ja die Juristen am Asylrecht ab, an diesem dysfunktionalen Asylrecht. Ich glaube, jeder sieht, es funktioniert nicht. Und trotzdem kriegt man es nicht aus der Welt, weil das rechtlich sich so verklinkt hat, dass es kaum noch lösbar ist, es sei denn, man tritt aus dem Verein aus, ne, wie die Briten das gemacht haben. Das ist aber auch keine gute Lösung, denn wir brauchen ja Europa. Und da zerstört man die schöpferische Zerstörung und bleibt bei der Zerstörung.
Mhm. Könnte eine schöpferische Zerstörung nicht sein, auch dass wir zumindest mal auf der fiskalpolitischen Ebene weniger Europa machen statt mehr? um auch insgesamt dann später vielleicht nicht mehr so damit beschäftigt sind, sondern uns wieder mehr als Europäer fühlen und vielleicht auch handeln, weil wir wissen, wir müssen halt zusammenarbeiten. Nur so werden wir in Zukunft in diesen zwei Mächten zwischen den USA und China auch unsere Relevanz haben.
Ja, also ich halte Europa für unverzichtbar. Das europäische Einigungswerk ist meines Erachtens der größte politische Erfolg seit dem Untergang Roms. Von daher gesehen ist es eine tolle Sache. Und was mich die Sorge, die mich umtreibt, ist, dass wir dieses Einigungswerk aus Kurzsichtigkeit zerstören, weil wir die Europäische Union dysfunktional machen, indem wir sie mit Kleinteiligkeit überladen und indem wir ihr Kompetenzen geben, die eigentlich dort nicht hingehören. Das fing ja an mit der Währung, die unvollendet ist. Der Euro ist immer nur eine Bargeldunion. Es ist nicht wirklich zu einer monetären Union geworden, wenn man die Einlagensicherung nicht hinkriegt und auch gar nicht vergemeinschaften will, solange wir keine Fiskalunion sind. Europa wird halt nicht zum US-Bundesstaat. Ja. Und das muss man sehen. Und da gibt es aber Möglichkeiten, das so zu ordnen, dass Europa wichtig bleibt. Man kann nach dem Subsidiaritätsprinzip kann man sagen, man braucht eine gemeinsame Verteidigung gegenüber äußeren Feinden, heute dringender denn je. Man braucht aber nicht notwendigerweise eine gemeinsame Währung, die schafft nur neue Probleme, wie wir jetzt gesehen haben. Wir brauchen auch keine Regulierung, ob ich jetzt zum Beispiel die Plastikkappe an meiner Flasche, ob die dran hängt oder nicht. Ich war kürzlich in London und da dachte ich, oh, was ist jetzt los? Ich habe das Ding abgeschraubt und war lose. Meine Güte, Brexit! Ich muss es nicht vorher abreißen, damit ich aus der Flasche trinken kann. Solche Dinge, die brauchen wir nicht. Die Europäische Union ist enorm wichtig. Wir wollen nicht auf sie verzichten, aber sie muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und dieser Bürokratiewust, der dort gewachsen ist, der sich verzahnt hat mit nationalem Bürokratiewust, der müsste eigentlich jetzt deutlich gelichtet werden. Das braucht aber tatsächlich eine neue Aufbruchsstimmung. Und deshalb, was wir anfangs sagten, das Wort der Zeitenwende, das war spot on, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Aber sie muss gelebt werden, sie muss umgesetzt werden. Daran hapert's.
Jetzt abschließende Frage. Machen wir ein wenig Wünsch dir was.
Ja.
Wir dürfen das hier an dieser Stelle, auch wenn es nicht Realität wird. Gehen wir davon aus, morgen ist Schicht im Schacht, wir machen Neuwahlen und es kommt jemand, der kapiert hat, dass wir hier richtig viel anschieben müssen und umdrehen müssen. Und er kommt auf die Idee, eine Expertenregierung zu basteln oder zumindest einen Beirat zu entwerfen. Und da würde ein Thomas Mayer drin sitzen. Was wären die drei Dinge, die er sofort anschieben würde?
Also ich würde dem Minister oder Kanzler, wer immer mich da um Rat fragen würde, was sie im Übrigen nie tun, würde ich sagen, das Wichtigste, was sie jetzt tun müssten zu Beginn ihrer Legislaturperiode, sie müssen eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede halten.
Ja.
Sie müssen den Leuten sagen, wir haben den Sozialstaat auf ein Niveau ausgebaut, das wir uns nicht leisten können. Wir haben ihn so fett gemacht, dass er uns erdrückt. Wir müssen tatsächlich den Gürtel enger schnallen. Wir müssen die sozialen Wohltaten, die in den Merkel-Regierungen und dann noch in der Ampel gekommen sind, wir müssen die durchkämmen und zwar mit einem ganz harten Kamm. Da müssen wir das Einsparpotenzial herausholen durch das Durchkämmen der Sozialleistungen, um damit dann die notwendigen Infrastrukturinvestitionen, die notwendige Investition in die Bildung, die notwendigen Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit zu finanzieren. Das ist die wichtigste Aufgabe. Die Aufgabe kann nicht sein, die Schuldenbremse wegzukicken. Ich finde auch, aus ökonomischer Sicht ist die Schuldenbremse eigentlich eine dumme Sache. Aus politökonomischer Sicht ist sie aber insofern unverzichtbar, also die Politik zu Prioritäten zwingt. Mir wäre es lieber, der Staat würde tatsächlich die doppelte Buchführung ein führen. Das macht der IWF zum Beispiel, und das sieht man schon, darüber kann man sich streiten, wie verlässlich die Zahlen sind, aber die meisten Staaten haben negatives Eigenkapital, während die Unternehmen, während sie pleite. Man hat den Kapitalstock runtergewirtschaftet, die Schulden auflaufen lassen. Das wäre mein Punkt. Wir müssen den Sozialstaat reformieren und dann müssen wir die Schulden eindämmen. Wir müssen auch durch Kürzung des Sozialstaates, das ist jetzt wahnsinnig unpolitisch, Sie sind schon nicht, rede mich gerade um einen solchen Auftrag.
Kopf, um jedes Amt herum.
Ja. Um jedes Amt und um jede Nachfrage um Rat. Wir müssen darüber hinaus Raum schaffen, um die Schulden einzudämmen. Denn gut, Deutschland ist da noch relativ ordentlich aufgestellt, aber in der Eurozone, in den USA, läuft das aus dem Ruder. Völlig, völlig. Und eine solche Staatsüberschuldung, wie sie momentan im Prozess ist, das läuft und läuft und läuft. Das führt letztendlich zum Ruin der Währung. Und das führt zum Ruin der Preisstabilität, das führt zum Ruin der wirtschaftlichen Effizienz. Das ist jetzt schon, wie die Amerikaner sagen, a mouthful. Was ich da abgeben würde. Also insofern war das jetzt sehr nützlich, dass wir darüber gesprochen haben, denn insofern werden wir dann alle Anfragen erspart bleiben.
So ist es, und Sie können weiter auf den großen Themen herumdenken und von außen ein wenig mahnen, und das ist ja auch ziemlich viel wert, und ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig, dass wir solche Denkanstoßgespräche eben auch immer mal wieder miteinander führen.
Ja, vielen Dank, Herr Blöd. Hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch, Herr Mayer. Alles Gute, gute Gesundheit natürlich.
Ja, danke schön.
Seien Sie auch da oben in Italien, und dann sehen wir doch uns sicherlich alsbald wieder.
Sehr gerne.
Tschüss. Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Wieder aus diesem Gespräch war ein großer Umriss. Wir haben natürlich uns etwas mehr um Deutschland und die Wirtschaftspolitik gekümmert und weniger um die Thema Schulden und Inflation. Auch das ist natürlich ein ganz großes Thema, das Thomas Mayer immer umtreibt. Aber das werden wir ganz sicher an anderer Stelle mal wieder nachholen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.